RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Polizei zwischen Gewaltmonopol, Gegengewalt und Bürgerrechten. Darum geht es heute im RBB 24 Inforadio Forum in Kooperation mit der Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin. Es begrüßt Sie Miriam Meinhardt. Herzlich willkommen. Ein junger Mann wird von der Polizei erschossen. Der aktuelle Fall Lorenz in Oldenburg, der bewegt. Aber auch insgesamt endeten zuletzt Polizeieinsätze immer häufiger tödlich. Im vergangenen Jahr hat die Polizei deutschlandweit so viele tödliche Schüsse abgegeben wie in den letzten 30 Jahren nicht. 22 Menschen wurden durch Dienstwaffen der Polizei getötet. Warum ist das so? Fehlen der Polizei Alternativen zu Schusswaffen? Sind Beamte nicht ausreichend geschult? Und wie gut sind auch die Beamten selbst geschützt, wenn Angriffe auf Polizei, Feuerwehr und Einsatzkräfte insgesamt zunehmen? Darüber diskutieren Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Burkhard Dregger, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, dort auch Vorsitzender des Arbeitskreises Inneres, Sicherheit, Ordnung und Sport. Raphael Bär, emeritierter Professor für Polizeiwissenschaften, und Eina Auffurth vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Danke.
Schönen guten Abend.
Tödliche Polizeigewalt war in den letzten Jahren ja immer großes Thema, eher in den USA, aber auch hierzulande gibt es Fälle. Zuletzt am Ostersonntag wurde der 21-jährige Lorenz durch Polizeikugeln getötet. Die Ermittlungen dauern noch an. Insgesamt aber kann man sagen, in diesem Jahr gab es bereits 11 Fälle in Deutschland, bei denen jemand durch Polizeikugeln gestorben ist. Herr Kopelke, wie erklären Sie sich denn als Polizist diese gestiegenen Zahlen?
Erst einmal sind die viel zu hoch. Das ist ja etwas, was wir auch in den letzten Jahren oft als Gewerkschaft der Polizei auch angesprochen haben. Irgendwas ist auf der Straße los, was nicht gut ist. Und die geschilderten Fälle sind an Dramatik und Tragik gar nicht zu überbieten. Und es ist auch für Polizistinnen und Polizisten eine Situation und ein Erlebnis oder eine Handlung, die man nie wieder vergisst. Also haben wir ein hohes Interesse daran, darüber zu sprechen. Wie erklärt man sich die Zunahme von tödlichen Schusswaffengebrauch? Das kann man ehrlicherweise gar nicht exakt tun. Man könnte dazu forschen, man könnte bestimmte Auswertungen von Situationen machen, um vielleicht bestimmte Vergleiche herstellen zu können. Aber wenn Sie allein die letzten Fälle nehmen, ist immer etwas anders. Wir haben also noch nicht exakt erkannt, was dazu führt, dass die Zunahme vom Schusswaffengebrauch zu begründen ist und insbesondere auch, warum die tödlich ausgehen. Wir haben ja nochmal eine andere Zahl zum Schusswaffengebrauch selbst und nicht gleich immer tödlich. Und deswegen fällt es schwer, aktuell Aussagen zu treffen. Spricht man mit Polizistinnen und Polizisten, haben wir das Gefühl, dass es gefährlicher geworden ist. Und da kommt es, glaube ich, her. Aber im Moment wissen wir es nicht und sind froh über jeden, der uns hilft, das herauszufinden.
Wie habe ich mir das denn vorzustellen? Wie oft zieht ein Polizist denn überhaupt die Waffe?
Wenn man ganz genau hineingeht, ist das Ziehen schon, unterliegt einer Rechtsgrundlage. Man braucht sozusagen eine bestimmte Grundlage. Es muss etwas Bestimmtes passieren, damit man überhaupt eine Pistole aus einem Holster nehmen darf und in einer bestimmten Situation halten darf. Wie oft passiert das? Ehrlicherweise total häufig, weil die Dienstwaffe, die wir benutzen dürfen, ein Sicherungselement ist. Das Rausholen, das damit Androhen von unmittelbarem Zwang und auch die Schussabgabe selbst kommt total häufig vor, weil sie damit eine bestimmte Situation dominieren und eine Gefahr unterbinden und dadurch die Sicherheit für Dritte herstellen.
Ich frage deshalb, weil ich mit Polizistinnen und Polizisten im Einsatz gesprochen habe, die gesagt haben, ich habe noch nie geschossen.
Das stimmt. Schießen und die Waffe ziehen ist einfach der große Unterschied. Man darf ja zum Beispiel auch den unmittelbaren Zwang, die Schusswaffe einsetzen, wenn es um das Tierwohl geht oder anderswo. Aber im Kern treffen Sie sehr wenig Polizistinnen und Polizisten, die Schusswaffe eingesetzt haben. Und in einigen Bereichen der Polizei mehr, vielleicht im Spezialbereich. Und insofern ist es überhaupt nicht die Regel, zu schießen. Und die, die geschossen haben, sind im Kern eigentlich relativ schwer beschädigt. Also psychisch, mental, rechtlich, je nachdem, ob es erlaubt war oder nicht. Aber die Anzahl ist sehr gering und nicht vergleichbar mit den USA.
Herr Bär, Sie als Polizeiwissenschaftler, Sie haben sich ja viele Jahre wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt, auch mit Polizeigewalt grundsätzlich. Sehen Sie das ähnlich? Werden Schusswaffen wirklich zum Schießen tatsächlich wenig eingesetzt? Wie beurteilen Sie diese Gesamtsituation?
Also rein quantitativ kann man das schon bestätigen.
Ist auch eine interessante Geschichte, weil man ja immer denkt, die Polizei ist in gleicher Weise von allem betroffen. Das stimmt ja nicht. Ja? Wir haben ja etwa 50-60% des Polizeipersonals, das überhaupt kein Publikumkontakt hat. Die sitzen irgendwo in Sachbearbeitungsstellen. Dann haben wir sehr belastete Dienststellen in der Fläche, ja, Schutzpolizei, Bereitschaftspolizei, die treffen relativ häufig auf solche Situationen. Aber letztlich können wir uns mit der quantitativen Zahl einfach nicht zufrieden geben, weil es jedem passieren kann und jeden Tag auch passieren kann. Und dann ist nicht die Frage statistisch, wie oft das passiert, sondern dass es passiert. Und wenn ich eines schon mal adressieren darf, was wir dringend bräuchten, und Herr Kopelke hat es angedeutet, und vielleicht kann er ja was tun, dass es umgesetzt wird. Wir bräuchten wirklich dringend externe Evaluation, externe Forschung zum Thema Schusswaffeneinsätze. Das kann man rekonstruieren, die sind ja alle registriert, ohne jetzt in staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Also, aber wir müssen wissen, in welchen Situationen das passiert und vor allen Dingen auch den Einsatz noch in welchen Situationen es nicht passiert. Wir haben ja täglich Einsätze, die genauso gefährlich sind, auch mit Messer, Schwertern, Äxten, wo Polizisten es irgendwie schaffen, den ruhig zu stellen. Davon lesen wir aber nichts.
Weil nichts passiert ist.
Weil nichts passiert. Und das würde mich interessieren. Was können die oder was haben die gemacht, was andere nicht können? Dazu müssten wir wirklich forschen dürfen.
Herr Bär, jetzt haben Sie schon gesagt, es fehlen ein bisschen Zahlen, aber vielleicht können Sie trotzdem noch mal sagen, in welchen Situationen kommt es denn dazu?
Oft auf der Straße, also oft in Milieus, wo junge Männer unterwegs sind, deren Zuhause die Straße ist, und auch ebenso oft bei Beziehungsgewalt, also bei Einsätzen in aufgeregten Situationen, im privaten Umfeld. Und dann ist eben, und das ist der Punkt, den ich jetzt im Moment so ein bisschen schwierig finde, dann gibt es so Schlüsselkategorien, also spitzer Gegenstand, Messer, auf sich zugerannt sehen, dann passieren automatisch diese Sicherungselemente und das ist quasi eine Vorwegnahme auch dann des Worst Case.
Weil es dann um Selbstschutz der Beamten geht.
Genau.
Herr Auffurth, Sie verteidigen Menschen als Anwalt, die sich gegen Polizeigewalt wehren. Das ist wahrscheinlich dann im Zweifel nicht unbedingt immer und wahrscheinlich in wenigeren Fällen tatsächlich der Schusswaffengebrauch, sondern eher Gewalt an sich.
Das ist richtig, genau. Ich verteidige Menschen, die von Polizeigewalt betroffen sind, habe aber auch viele Mandantinnen und Mandanten, die mir davon berichten, etwa, dass polizeiliche Misshandlungen erfahren haben, sei es auf den Polizeidienststellen nach einer Festnahme, sei es während einer Festnahme oder was jetzt in den letzten Jahren ganz aktuell war, Klimaproteste, Mitglieder der letzten Generation, die sich an friedlichen Protesten, Versammlungen auf der Straße beteiligen und denen gegenüber dann die Polizei, muss man auch ehrlicherweise sagen, ganz unterschiedlich, teilweise auch sehr professionell und fair sozusagen gegenüber gibt, teilweise aber auch Schmerzgriffe anwendet, die in den einzelnen Situationen völlig, völlig unverhältnismäßig sind, wo auch bei Festnahmen Sachen passieren, die einfach so nicht passieren dürfen. Eine Fallgruppe, weil jetzt gerade Fallgruppen angesprochen worden sind, eine Fallgruppe nochmal nennen, die, meine ich, sehr häufig bei tödlichem Polizeischusswaffengebrauch vorkommt, nämlich dass die Personen, die da erschossen werden, in psychischen Ausnahmesituationen sind. Das sind nach den Zahlen, die ich mir jetzt auch in Vorbereitung auf die Veranstaltung angeschaut habe, etwa ein Viertel der Fälle über die letzten Jahre betrachtet. Und das ist, meine ich, auch die Fälle, es gibt ja bei den Fällen sicherlich welche auch, wo es schwer denkbar ist, dass die sich vermeiden lassen. Aber gerade diese Fälle, wo Menschen in psychischen Ausnahmesituationen sind, meine ich, dass da dringend was zu machen ist, weil da kommt die Polizei hin mit ihren Mitteln, die sie haben, und kann auf das, was sagen, auf die Herausforderung nicht angemessen reagieren. Und das endet dann damit, dass die Leute tot sind. Das kann ja so tatsächlich nicht weitergehen.
Weil die Menschen nicht ausreichend geschult sind, oder wie ist Ihre Vermutung?
Wenn man sich jetzt anschaut, zwei der letzten bekannteren Fälle, also einmal in Dortmund der Jugendliche, der in einer Jugendhilfeeinrichtung offenbar damit gedroht hatte, sich selbst das Leben zu nehmen, wo dann die Sozialarbeiterinnen nicht mehr weiter wussten, selber mit der Situation nicht mehr umgehen konnten und dann wohl keine andere Möglichkeit gesehen haben, als halt die Polizei zu Hilfe zu rufen. Das ist nach allem, was wir über den Fall wissen, ja eine ganz klare Situation, wo viel eher eine psychologische Herangehensweise, wo ein Gespräch suchen eigentlich erforderlich gewesen wäre, um diese Situation irgendwie zu beruhigen und nicht, dass da bewaffnete Polizisten mit Pfefferspray einnebeln und mit gezogenen Schusswaffen da stehen und ihn dann, als er fliehen will, erschießen.
Ne? Da will ich ganz kurz, bevor ich Herrn Dregger anspreche, ganz kurz bei Herrn Kopelke nachfragen. Wenn Sie das jetzt hören, ist die Polizei da zu schlecht vorbereitet?
Nee, vorbereitet nicht. Wir haben nur nicht zu jeder Zeit, in jeder Lage alle Fähigkeiten, die wir so im Kern vorhalten müssen. Wenn Sie eine Geiselnahme sehen oder so, dann bauen wir einen riesen Polizeiapparat auf, der unter anderem ein Element hat, zum Beispiel eine Verhandlungsgruppe. Extrem gut geschulte Menschen, die können sehr gut auf Menschen kommunikativ einwirken und eine bestimmte Situation kommunikativ lösen. Die beschriebenen Fälle von eben lassen das seltenst zu, weil die auch nicht 4 Stunden, 6 Stunden, 10 Stunden dauern, wo die Polizei diese Fähigkeiten vorbringen kann. Das sind Ad-hoc-Lagen. Anruf irgendeine Person mit Messer in irgendeinem Hinterhof, das löst bei Menschen so viel Angst aus, dass sie die Polizei rufen. Dann ist der Ersteintreffende nicht in der Lage zu sagen, das ist eine Akutsituation, eine psychische Ausnahmesituation. Das muss man irgendwie herausfinden, während man meist keinen Namen hat, keinen Anhaltspunkt, an dem man irgendwie weiterkommt. Und dann ist man so schnell in einem polizeilichen Mechanismus drin, Gefahrenabwehr, noch gar nicht in der Kriminalitätsbekämpfung. Und dann überschlagen sich oft die Ereignisse, während Polizei im Hintergrund versucht, die Fähigkeiten hinzubringen, also Rettungswagen vor Ort beschaffen. Und diese Geschwindigkeit, das wäre sicherlich was ganz Interessantes, wie schnell die Abfolgen sind, ist im Vergleich zu einer eingefrorenen Lage etwas, wo die Polizeien zunehmend nicht gut aufgestellt sind und ehrlicherweise teilweise auch gar nicht zuständig sind. Die psychologischen Komponenten, die Begutachtung, das Ärztliche, all das ist nicht Aufgabe eines Polizisten. Und deswegen sind wir an der Stelle nicht gut ausgerüstet und nicht gut unterstützt, weil die, die zuständig sind, nicht da sind.
Herr Dregger, wenn Sie als Innenpolitiker das hören, welchen Handlungsauftrag sehen Sie?
Also der eine Handlungsauftrag ist, der Polizei mehrere Handlungsoptionen zu geben. Eine gute Ausbildung gehört dazu. Aber auch was die Einsatzmittel betrifft. Wir haben hier in Berlin 2023 den Taser, also das Elektroschockgerät, als weiteres Einsatzmittel gesetzlich zugelassen für die Polizei. Es wird auch eingesetzt. Es ist seit seiner Zulassung 41 Mal eingesetzt worden und 71 Mal angedroht worden. Und allein die Androhung in fast 60% der Fälle führt dazu, dass eine Gefahr beseitigt wird. Das hilft. Und die Zahlen in Berlin geben uns auch recht. Wir haben nämlich in Berlin keine ansteigende Zahl von Schusswaffenabgaben. Wir haben eine völlig konstante Zahl von 1 bis 2 pro Jahr. Und wenn ich mir die 7 prägnantesten Fälle heraussuche aus den letzten 10 Jahren, die dann auch umfangreich ermittelt worden sind, also tödliche Schussabgaben, dann waren von den 7 6 infolge von Angriffen durch Stichwaffen oder ein Beil. Und das waren dann natürlich Notwehrhandlungen oder Nothilfehandlungen der Polizei. Bei einem Fall war es etwas kritischer, da gab es ein umfangreiches strafrechtliches Verfahren. Da war es, ich würde sagen, in einer Grauzone. Es ist dann eingestellt worden gegen Auflage, aber da war das wohl etwas schwieriger. Und ich kann Ihnen wirklich versichern, auch aus vielen Gesprächen mit Polizeibeamten, am schlimmsten finden die Polizeibeamten es selbst, wenn sie die Schusswaffe einsetzen müssen. Die sehnen sich nicht danach, im Gegenteil. Aber sie sehen sich eben Situationen in ihrem Alltag ausgesetzt, in denen sie leider nicht andere Optionen wahrnehmen können.
Herr Bär, Sie gucken ein bisschen skeptisch.
Also ja, ich denke mit. Da ist jetzt einiges, was noch geklärt werden müsste. Erstmal, der Tatbestand psychischer Ausnahmesituation ist ja nicht identisch mit friedfertig. Ja, deswegen würde ich dafür plädieren, dieses Rubrum, also diese Überschrift ganz wegzulassen. Denn tatsächlich können Polizeibeamte, Polizeibeamte sowas nicht diagnostizieren. Ja, ob das jetzt eine Psychose ist, ob der Verfolgungswahn hat, Angst, sonst irgendwas. Was aber immer zutrifft, ist, dass die Einsatzmethoden der Polizei kontraindiziert sind zu dem, was die Menschen in diesen sogenannten psychischen Ausnahmen brauchen. Ja? Diese Menschen haben Angst vor Schnelligkeit, vor Lautstärke und vor Überwältigung. Große Angst. Genau das ist die Einsatztaktik der Polizei. Schnell, laut und überwältigend und dominant zu sein, um die Gefahr zu bannen. Hätte im Fall Dortmund, wir hätten keinen Psychiater gebraucht, die können auch nicht vor Ort besser sein als Polizisten. Hätten wir aber den Einsatzleiter vorher die Möglichkeit gegeben, ein Jahr lang zum Beispiel in einer psychiatrischen Einrichtung zu hospitieren
Und dann zu wissen, wie man mit solchen Menschen in Akutsituationen umgeht, vielleicht besser als das, was die Polizei lehrt. Und er hätte Multiplikator sein können für Kollegen. Und er hätte sagen können, wir machen das jetzt mal anders. Ja? Wir machen nicht unser normales Instrumentarium. Dann hätte es die Chance gegeben, den Fall anders zu lösen. Also ich habe zum Beispiel gehört, in Berlin wird allerdings in der Fortbildung, nicht in der Ausbildung, wird im Training auch gelehrt, mal eine Tür zuzumachen, mal wegzugehen, mal eine Situation einzufrieren und nicht zu überwältigen, nicht Worst-Case-Situation. Das ist mein Eindruck, dass die Polizei sich sehr stark konzentriert auf diese letzte Sekunde oder die letzten Zehntelsekunde, wo ich angegriffen werde. Das wird trainiert von früh bis spät. Die vielen anderen Konstellationen werden, glaube ich, nicht so intensiv trainiert. Und ich meine trainiert, nicht gelehrt. Ja? Es ist egal, ob ich weiß, was eine Neurose von der Psychose unterscheidet. Ist ganz egal. Ich muss wissen, was sind mögliche Reaktionen, wie kann ich deeskalierend einwirken, ohne meine Waffe zu ziehen.
Also die Ausbildung verändern und unter Umständen nochmal die Fortbildung. Herr Dräger?
Ich bin immer dafür, die Ausbildung zu evaluieren und auch zu verbessern. Selbstverständlich sind das gute Hinweise. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir auch Fälle haben, in denen Polizeibeamte keine Zeit mehr haben, eine Analyse anzustellen, weil der Täter auf sie zugeht, weil er sie unmittelbar bedroht. Und wenn das Ausweichen nicht mehr möglich ist, und dann auch weitere Dritte gefährdet sind, dann gibt es keine Alternative, als unmittelbaren Zwang einzusetzen und unter den Einsatzmitteln, die der Polizei zur Verfügung stehen, gegenüber bewaffneten Tätern, kommt dann eben die Schusswaffe relativ schnell als einziges Mittel in Frage.
Herr Auffurth, Sie wollten reagieren.
Ich würde da ganz gerne noch mal einhaken. Das hat Herr Bär, Professor Bär ja gerade im Grunde auch schon gesagt. Dass, also wenn wir uns genau jetzt diese Situationen anschauen, einmal in Dortmund und ein weiterer Fall, der mir da einfällt, in Nienburg in Niedersachsen, wo vor einem Jahr war das etwa, wo die Freundin da um Hilfe gerufen hat, weil der Freund in einer schwierigen Situation war, sich selber wohl auch was antun wollte. Sowohl dort in Nienburg als auch in Dortmund war es ja gerade nicht so, dass die Polizei kommt dahin und guckt erstmal und dann geht die Person da auf die Polizei zu, sondern in Nienburg konkret, ne, die Person hat sich erstmal in die Wohnung zurückgezogen, ist die Wohnung dann aufgebrochen worden, da ist mit einem Polizeihund, der die Situation ja überhaupt nicht deeskalieren kann, sondern der nur eine Spannung erzeugt, da ist eben auf die Person zugegangen worden und das, wie das Herr Professor Bär jetzt beschrieben hat, in so einer Situation dann als eine Reaktion, irgendeine Gegenreaktion darauf kommt, ist ja völlig vorhersehbar. So. Aber eben der Ausgangspunkt ist nicht, die Personen greifen die Polizeibeamten da in den Fällen an, sondern der Ausgangspunkt ist, die Polizei macht was in der Situation überhaupt nicht dazu geeignet ist, die Situation zu
deeskalieren. Den Punkt Polizei wird angegriffen, den würden wir auch im zweiten Teil nochmal besprechen. Aber Herr Kopelke, ich habe das Gefühl, Sie wollen in der Zeit was dazu sagen.
Die retrograde Perspektive ist ja immer sozusagen die leichtere zu sagen, in dem Moment ja, nein. Polizistinnen und Polizisten sind gut ausgebildet in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern auf der Welt, haben wir eine gute Ausbildung. Die geht an vielen Stellen besser, aber gerade in der Frage Schusswaffe sind wir schon gut ausgebildet. Wir haben den einen oder anderen Schießstand, bei dem man sagen muss, das ist nicht mehr das, womit man heute trainiert. Das kann man verbessern. Wir sehen aber im Arbeitsalltag, dass gerade die nachlassende Fortbildungsqualität, weil wir nicht mehr so viel Fortbildung machen können, weil wir in den Schichten zu wenig haben und das Erste, was gestrichen wird, ist immer Fortbildung.
Also Personalmangel?
Zeitmangel. Zeitmangel ist das Elementarste. Deswegen kommen wir nicht in die Fähigkeiten, das regelmäßig durchzuspielen, gerade auch in so einer Teamstruktur. Ne? Wenn Sie sehen, beim Einsatz Messer, Suizid, Bedrohung, was auch immer, kommen Sie ja nicht mit einem Polizeiauto und sagen, ich mache das hier. Dann versuchen Sie mehr zu bekommen und dieses Zusammenwirken untereinander zum Schaffen von Räumen und Bewegungsfreiheit, das muss man trainieren. Dafür fehlt oft die Zeit und das ist ein Kritikpunkt. Der zweite.
Wäre auch gleich ein Ansatzpunkt an die Politik, da mehr für Abhilfe zu schaffen.
Ja, kann man, ne? Technisch modern, VR-Brillen, Simulationstrainings gibt
es. Und mehr Menschen,
genau.
Mehr Zeit.
Aber die Polizei tut etwas so proaktiv und so schnell. Wir sind darauf trainiert, Gefahren abzuwehren. Wir gehen in Sekundenschnelle bestimmte Gefahrensituationen durch. Wir prüfen die rechtlich durch, weil das die Grundlage zum Handeln ist. Und da verlieren Sie nicht viel Zeit, weil jedes Stocken dazu führt, dass Sie im Spannungsfeld sind. Mache ich mich strafbar, weil ich nicht handle und ich muss handeln. Und das ist nachher die Fähigkeit von den vielen Polizistinnen und Polizisten. Wie gut kriege ich es hin? Wie viel Erfahrung habe ich auch mit Situationen gesammelt, die ich ganz anders lösen konnte. Und das macht es aus und da gibt es im Moment nicht das Allheilmittel für.
Aber wenn wir dann von so Situationen hören, wo offensichtlich vielleicht die Polizei gar nicht der richtige Ansprechpartner ist, müsste es dann sowas geben wie eine vorgeschaltete Stelle, die dann erstmal, weiß ich nicht, einen Seelsorger oder weiß ich nicht, jemanden anderen dahin schickt?
Die Polizei wird in der Regel ja immer für alles gerufen. Wir sind sozusagen oft der Erstkontakt, meistens noch irgendwie die Rettungsleitstellen. Dann kommt im besten Fall ein Krankenwagen, aber der Krankenwagen selbst würde, wenn er ein Messer sieht, würde die Besatzung sofort die Polizei rufen. Das heißt, die Polizei ist immer mit im Boot und die Akteure, die man vielleicht bräuchte, die vor Ort helfen, die sind ja ehrlicherweise ab 22 Uhr fast gar nicht in der Rufbereitschaft, dann nicht erreichbar. Und wenn sie da sind, dauert es 4 Stunden, weil die am Ende der Stadt gerade eine Begutachtung machen. Das passt nicht. Das ist einfach ein schlechtes System in Deutschland.
Herr Bär.
Ja, ich will nicht jetzt so weit kommen, einzelne Polizisten zu kritisieren. Ich habe trotzdem das Gefühl, also man muss natürlich die Fälle auseinanderhalten. Man darf nicht das eine gegen das andere ausspielen. Ja, es gibt die Fälle akut, Angriff, da ist auch die Polizei die letzte Instanz, ganz klar. Aber die vielen anderen Fälle muss man eben auch begleiten. Und ich habe den Eindruck, dass die Polizei im Moment Ungleiches gleich behandelt und nicht Ungleiches ungleich. Ja, und wenn ich sehe, jemand ist in einem Zustand der Depression oder der ist still und macht nichts, muss ich nicht die Maßnahmen anwenden, die ich sonst beim akuten Angriff anwende, nur weil da ein Messer im Spiel ist. Mein Eindruck ist, dass die polizeiliche Wahrnehmung sich völlig fixiert wie eine Art Tunnelblick auf die Gefahr durch Gegenstände.
Da nickt Herr Kopelke, genau.
Und nicht so sehr auf die Not der Menschen. Ja, und manchmal und nicht immer, da möchte ich nicht missverstanden werden, ich plädiere jetzt nicht dafür, alles auf einmal zu lösen. In vielen Fällen wäre eine ruhigere Vorgehensweise angezeigt. Das Problem dabei ist, wenn das schief geht, dann wird der Polizist und die Polizistin auch ihres Lebens nicht mehr glücklich. Deswegen gehen sie immer auf Nummer sicher, weil in diesem Fall ist es Standard und es ist auch unwidersprochen, dass bei einer Unterschreitung einer bestimmten Distanz von der Schusswaffe Gebrauch macht, weil diese Notwehr angenommen wird. Und das müsste man auflösen. Da müsste man so viel Reflexivität ins Spiel bringen können. Ich weiß, dass es verdammt schwer ist.
Mit der Zeit dann auch wieder schwierig, ne?
Auf ja, schnell reagieren. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das gut können, aber die sind leider nicht die sozusagen die Vorbilder für die meisten Polizisten sind.
Also in Berlin, Entschuldigung.
Herr Dreger, dann Herr Aufhut.
Okay, also in der Berliner Polizei, ich darf das mal sagen, weil ich regelmäßig Einsatzbegleitung mache. Auch in Fällen, in denen der Auftrag lautet, Menschen mit psychischen Problemen von A nach B zu bringen, zum Beispiel zu einer Behandlung. Und das machen häufig ganz normale Streifenpolizisten. Die fahren dahin und die sind geschult darin, dass die wichtigste Waffe das Wort ist. Und die sind in keiner Weise eskalativ unterwegs. Also ich habe das nie erlebt, sondern im Gegenteil. Ich habe immer, wenn ich dabei sein durfte, erkannt, mit welchem Fingerspitzengefühl sie sich auf die Situation eingestellt haben. Es ist immer nur dann schwierig, wenn Gewalt bereits stattfindet. Wenn Polizei hinzugerufen wird und es gibt eine Eskalation zwischen verschiedenen Parteien. Dann muss die Polizei eingreifen und dann gibt es auch nichts mehr mit psychologischer Analyse. Dann muss sie die Gefahren abwehren und versuchen natürlich die Streithähne zu trennen, aber sich selbst auch dabei abzusichern.
Im Fall Lorenz ist es jetzt so, dass es auch um die Aufklärung geht. Ich habe gesagt, die Aufklärung läuft noch. Also dieser Fall, wo der 21-Jährige in Oldenburg erschossen wurde. Die grünen Innenpolitiker Lamia Kador, die hat im Tagesspiegel gesagt, es wäre wünschenswert, eine unabhängige Behörde neben der Staatsanwaltschaft mit der Aufklärung zu betrauen. Das heißt, da geht es jetzt nochmal genau um den Fall, was ist da eigentlich passiert? Wie konnte es dazu kommen? Wieso die Schüsse in den Rücken? All diese Fragen sind noch nicht wirklich geklärt. Welche Erfahrungen, Herr Aufhut, haben Sie denn gemacht? Wie läuft denn die Aufklärung bei solchen Polizeidelikten? Jetzt nicht unbedingt Schusswaffengebrauch, aber grundsätzlich Polizeigewalt. Wie gut läuft die? Ist die unabhängig genug, wenn die Innenpolitikerin Kador fordert, da muss mehr Unabhängigkeit rein?
Also ich halte es grundsätzlich, wenn man sich das überlegt, dass es eine Institution gibt, die eigenes Fehlverhalten dann in der komplett eigenen Zuständigkeit überprüfen soll, halte ich für einen großen Fehler. Es gibt deshalb auch schon lange, auch durch den RAV, Republikanischen Anwältinnenverein, dem ich angehöre, die Forderung, dass es da unabhängige Ermittlungsstellen gibt, die es in anderen Ländern auch tatsächlich gibt. Meine anwaltliche Erfahrung ist, dass die Ermittlungsarbeit in eigener Sache tatsächlich oft an erheblichen Mängeln leidet. Dass Ermittlungen da eingestellt werden mit teilweise, muss ich sagen, aberwitzigen Begründungen.
Das heißt, Sie sehen da ein strukturelles Problem?
Da sehe ich tatsächlich ein strukturelles Problem, und zwar auch ein strukturelles Problem, was sich über die polizeiliche Ermittlungsarbeit hinaus tatsächlich bis in die Gerichte tatsächlich auch fortsetzt. Wir haben Verurteilungen von Polizeibeamten wegen Körperverletzungen, Tötungsdelikten. Das ist eine absolute Seltenheit. Und auch wenn ich die Fälle, denen ich da zu tun hatte, auf Seite der Nebenklage, also Geschädigte, vertreten habe, muss ich sagen, das ist erstaunlich, was sich Richterinnen und Richter, die ich ansonsten eigentlich für sehr rechtsstaatlich halte, was die sich teilweise als Begründungen einfallen lassen, um eine von verschiedenen Erzählungen zu einem Vorfall sich jetzt rauszupicken und sagen, na, das ist jetzt die Erzählung des Polizeibeamten, der hier tatverdächtig ist, der, glaube ich, obwohl es ganz viele andere Erzählungen gibt, die eigentlich nach der objektiven Lage viel, viel wahrscheinlicher sind.
Ist wahrscheinlich immer schwierig, wenn Aussage gegen Aussage steht, ne? Herr Träger.
Es ist eben in den Raum gestellt worden, dass auch der Justiz, das heißt den unabhängigen Gerichten, nicht zu trauen sei. Ich muss das wirklich zurückweisen. Man kann sich überhaupt nichts Unabhängigeres vorstellen als Richter, als Gerichte, die völlig frei von politischer Beeinflussung oder von Interessenlagen entscheiden. Wer soll denn wirklich unabhängiger sein als Gerichte? Es gibt keine Instanz, auch kein Polizeibeauftragter, auch keine LADS-Ombudsstelle kann unabhängiger und gerechter sein als die voll ausgebildeten, berufserfahrenen Richter, die genau wissen, was sie tun. Und hier wird also der Eindruck erweckt, dass es hier ein strukturelles, grundsätzliches Problem mit unserer Justiz gibt. Ich muss das energisch zurückweisen. Dafür gibt es überhaupt keine Belege. Nichts. Und die Anzahl der Verurteilungen, die ist im Übrigen bei Ermittlungsverfahren gegen Nichtpolizisten auch nicht höher. Wenn Sie sich die Zahl der Ermittlungsverfahren angucken und in wie viel Prozent davon letztlich zu Verurteilungen führen. Es wird der Eindruck erweckt, wir hätten ja ein strukturelles Problem. Ich halte das nicht für belegt, und ich kann mir auch aus verfassungsrechtlicher Sicht überhaupt nicht vorstellen, wie irgendjemand anderes als die verfassungsmäßig vorgesehene unabhängige Justiz, die Gerichte, in der Lage sind, das gerecht und fair zu überprüfen. Und ich glaube, diese ganzen Versuche mit Polizeibeauftragten sind zum Scheitern verurteilt. Ich halte das für völlig überhaupt nicht zielführend.
Herr Träger, das eine ist ja sozusagen später das juristische Verfahren. Das andere ist, denke ich, was ja ein anderer Punkt ist, ist das Ganze sozusagen überhaupt erstmal aufzuarbeiten. Das kommt ja vor dem juristischen Verfahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn man sich Studien anschaut, also 2019 Studie Uni Bochum, jährlich mindestens 12.000 mutmaßlich rechtswidrige Übergriffe durch die Polizei, 5-mal mehr als angezeigt. Ähnliche Untersuchung auch von dem Rechtswissenschaftler, Kriminologen Tobias Singelstein, eine Untersuchung von 2021. Da heißt es, 2790 Ermittlungsverfahren, in mehr als 90% der Verdachtsfälle Strafverfahren eingestellt, in nur 2% der Fälle laut Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Und wenn man sagt, den Durchschnitt aller Verfahren, da ist es eine Quote nicht von 2%, wo dann Anklage erhoben wird, sondern in 22% der Fälle wird Anklage erhoben. Also da gibt es ja durchaus doch nochmal, jedenfalls wenn man diesen Zahlen glauben darf, dann gibt es ja da durchaus schon zumindest irgendwie Zahlen, die einen zumindest mal stutzen oder fragen lassen.
Ja, ich hatte das Fragen Gefühl, sind alle berechtigt. Ich kann nur auf die Zahlen verweisen, die wir hier in Berlin erheben. Das sind die Zahlen, die der Polizeibeauftragte hier zusammenstellt in seinen Jahresberichten. Und das sind die Zahlen der LADS-Ombudsstelle, die auch einen Jahresbericht abgibt. Und diese Zahlen sind völlig zu vernachlässigen. Die erheben einmal Pflichtverletzungen durch den öffentlichen Dienst, insbesondere die Polizei, beziehungsweise diskriminierendes und rassistisches Verhalten. Und das, was dort aufgelegt, da kann sich jeder beschweren, der meint, er ist betroffen davon. Und das ist zu vernachlässigen, was in den Berichten steht. In den Berichten der vergangenen Jahrespolizeibeauftragten waren die meisten Beschwerden, dass die Polizei nicht hart genug durchgreift. Das völlige Gegenteil von dem, was behauptet wird. Ich weiß nicht, ob das zutreffend ist, aber ich sage, das steht halt in den Berichten drin. Und jetzt zu behaupten, wir hätten hier eine völlig ausufernde Polizeigewalt.
Ne, so habe ich es jetzt auch nicht verstanden,
also die ausufernde. Ja, ich muss das aber mal deutlich machen, weil das wabert ja dann mit. Und dieser Eindruck entsteht dann auch immer beim geneigten Publikum. Das lässt sich mit nichts erhärten. Und deswegen plädiere immer aus tiefster Überzeugung für eine Unabhängigkeit der Justiz, der Gerichte. Die haben die Kompetenz und die Qualifikation, diese Sachverhalte zu entscheiden und zu ermitteln. Und dafür sind sie da. Ich würde das niemals in Frage stellen. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ein Polizeibeauftragter sich dann zur Superrevisionsinstanz über ein Gericht macht. Ja, wer ist denn das?
Aber ich glaube, es ging auch wirklich um unterschiedliche Ebenen, Herr Auffurth. Vielleicht wollen Sie noch mal reagieren.
Das sind aber die Vorschläge, die hier in Berlin auch unterbreitet werden von bestimmten politischen Richtungen. Und wir müssen uns dagegen verwehren, weil das letztlich die verfassungsmäßige Gewaltenteilung auflöst.
Aber die juristische Instanz ist ja noch mal was anderes als vorher die Aufarbeitung von Fällen. Oder Herr Auffurth?
Also das hatten Sie ja eigentlich, fand ich schon sehr treffend angesprochen. Also was vielleicht noch nicht so klar geworden ist, dass bei Fällen von Polizeigewalt, aber es klang in den Studien, die Sie zitiert hatten, ja auch schon an, dass da aufgrund der kriminologischen Untersuchungen, die es gibt, von einem sehr hohen Dunkelfeld auszugehen ist. Dass es viele Fälle gibt, die gar nicht zur Anzeige gebracht werden, weil die Erfolgschancen solcher Anzeigen äußerst gering sind. Das andere, was ich angesprochen hatte, das Problem, dass auch die Justiz meiner Meinung nach da Defizite hat. Ja? Und ich will jetzt nicht, das ist ja auch kein allgemeines Justizbashing. Ich bin schon auch der Ansicht, wenn ich mich in Europa umschaue, dass das Justizsystem in der BRD doch vergleichsweise, auch das Strafrechtsjustizsystem vergleichsweise gut aufgestellt ist. Der Ausgangspunkt war ja auch, und dass es so eine lange Forderung gibt, dass es unabhängige Ermittlungsstellen gibt, dass nicht die Polizei in solchen Fällen in eigener Sache tätig wird.
Also Ermittlung und nicht die Ebene des Gerichtsverfahrens.
Genau, und das
ist
mein Ausgangspunkt.
Und dann Herr Kopelke.
Also ich sehe einen grundlegenden Konflikt im Moment in den letzten Diskussionen. Ihre Wertschätzung der Justiz, Herr Träger, in allen Ehren. Aber genau darum geht es bei dieser Konfliktregelungsstrategie, die angedacht ist, nicht. Es geht nicht um eine Nach- oder quasi justizielle Nachprüfung. Unsere Idee eben war, nicht juristisch zu agieren, sondern zusätzlich zu dem, was im Gerichtsverfahren ermittelt wird und verurteilt wird oder nicht verurteilt wird, eine Konfliktregelung hinzubekommen, die alle Parteien zumindest gesichtswahrend vom Feld gehen lässt. Mhm. Und da geht es nicht, und es wird ja immer so gesagt, hier wabert irgendwie Polizeikritik um. Entschuldigung, das ist nicht der Fall, Herr Träger, das muss ich jetzt mal so deutlich sagen, hier wabert nichts. Es ist so, dass wir uns Sorgen und Gedanken machen um die Wirkung von Polizeihandeln und nicht um einzelne Personen. Und ich will auch nicht, dass jetzt 12 Beamte und Beamtinnen aus Dortmund ins Gefängnis wandern. Das ist Blödsinn. Ja, uns das zu unterstellen, dass wir Polizeibashing machen,
das habe ich
nicht gesagt. Und das haben Sie nicht gesagt, aber das kriege ich in den Diskussionen immer vorgeworfen. Das ist Unfug. Wir wollen aber, dass beide Parteien auch mit diesem Fall abschließen können, der ja, wie Sie richtig sagen, auch bei den Polizeibeamten nagt,
genau,
aber noch mehr bei den Betroffenen.
Herr Kopelke auch, die Polizei will auch nicht
umgehen. Ja, aber bei den Betroffenen, die nirgendwo merken, dass sie gehört werden und dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Und dazu sind Gerichte nicht in der Lage, dazu braucht es friedensstiftende Stellen und wir haben dazu Polizeibeauftragte gesagt.
Mhm. Herr Kopelke.
Die Perspektive von uns Polizistinnen und Polizisten ist ja sozusagen noch ein bisschen weiter gefasst. Während eines laufenden Ermittlungsverfahrens ist schon ein Disziplinarverfahren sozusagen gestartet worden. Das wird in der Regel ruhend gestellt und man wartet ab, was das Strafverfahren mit sich bringt. Der Ausgang des Strafverfahrens entscheidet oftmals auch, ob es eine zusätzliche Strafe für einen Polizeivollzugsbeamten gibt oder nicht. Das ist eine Doppelbestrafung, die nur im Vollzugsbereich gilt, für keinen anderen Menschen in der Republik. Das ist etwas, was uns automatisch dazu bringt, dass wir Polizistinnen und Polizisten es gewohnt sind, überprüft zu werden. Das gehört mit Betreten einer Polizeibehörde dazu. Die Kontrollinstanzen sind aber das Parlament, die Innenausschüsse, die Justiz, also Staatsanwaltschaften oder aber auch bestimmte interne Ermittlungen, die in übrigens vielen Bundesländern schon ausgegliedert sind. In Hamburg gibt es dafür eine eigene Behörde und in anderen Stellen sozusagen ausgelagert zur Justiz. Also es gibt ganz viel. Die Perspektive der Polizei ist aber, wir wissen, dass wir kontrolliert werden. Alles muss überprüfbar sein. Deswegen dokumentieren wir unglaublich viel. Wir haben eine besondere Rolle im Gerichtsverfahren. Wir sind andere Zeugen. Wir sind professioneller. Wir sind gut ausgebildet. Herrin des Verfahrens ist die Staatsanwaltschaft, des Gericht. Was aber entscheidend ist, die Polizei bereitet jeden Einsatz nach. Alles, was wir an Zwangsmaßnahmen anwenden, alles, was wir an Schusswaffengebrauch anwenden, wir bereiten das nach. Wir wollen beim nächsten Mal besser sein, weil sie sehen, dass die Polizeiarbeit davon lebt, dass es ein hohes Vertrauen in die Polizeiarbeit und in die Polizistinnen und Polizisten gibt. Fast 80-85% aller Vorgänge werden aus der Gesellschaft heraus bei der Polizei gemeldet. Und wenn sie dann diese schrecklichen Ereignisse nehmen wie Dortmund oder Oldenburg, muss es im Interesse der Polizei sein, ganz schnell mit der Stadtgesellschaft einen Umgang zu finden, dass das Vertrauen nicht bröckelt, weil sie sofort Wirkungen auf die Kriminalitätsbekämpfung sehen. Sie sehen sofort in Communities eine andere Verhaltensstruktur. Und das ist etwas, was der Polizei nicht gut tut. Deswegen erlebe ich bei meinen Kolleginnen und Kollegen, dass die sich wünschen, A, auch ganz schnell einen Anwalt zu bekommen. Es ist kein Standard in einer deutschen Polizei, wenn sie geschossen haben, dass ihnen als Beschuldigter im Strafverfahren sofort ein Anwalt zur Verfügung gestellt wird. Das machen wir als Gewerkschaft der Polizei. Wir schützen die. Und deswegen gibt es viele Bedürfnisse, die wir Polizistinnen und Polizisten haben, die man durchaus erfüllen muss, damit es auch wieder in der Frage von Ermittlungsverfahren, glaube ich, richtig zugeht. Am Ende gehört es aber auch zur Wahrheit dazu. Polizeigewalt ist erstmal bedingt sich. Wir üben das Gewaltmonopol im Staate aus. Niemand anders. Wir machen das auf Grundlage von Gesetzen und Verordnungen. Wird beschrieben, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Und wenn es ein Schmerzgriff wie in Berlin war, gibt es eine gerichtliche Überprüfung, war unrechtmäßig und dann ist es überprüft. Und das wird eine Verhaltensveränderung in dem Polizeivollzug geben. Das finde ich auch überhaupt nicht dramatisch darstellbar, sondern insbesondere für Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, auch mal so ein bisschen beruhigend. Alles ist überprüfbar. Das Ergebnis stimmt nicht jeden zufrieden. Aber wir haben eine unglaublich gut funktionierende Polizei und Demokratie und das darf man nicht schlecht reden. Trotzdem finde ich ganz wichtig, wenn es um Menschen geht, die im Vollzug verstorben sind, braucht es eine andere, intensivere Nachbereitung und Aufarbeitung, weil das einfach sonst großen Schaden anrichtet.
Herr Bär.
Ja, ich knüpfe an einen Satz an. Die PolizistInnen sind tatsächlich gewohnt, dass sie überprüft werden. Das ist die erste Hälfte.
Das ist der Satz, den man in der Ausbildung lernt.
Ja, genau. Ich setze den mal fort. Sie wissen aber genauso gut, wie man sich dieser Kontrolle erwehrt, beziehungsweise wie man sich ihr gegenüber verhält. Und ich habe 40 Jahre meines Lebens damit zugebracht, Polizeiforschung zu betreiben über solche Begriffe wie Code of Silence, über Cop Culture, also Solidaritätsgemeinschaften, über zum Beispiel die Frage, was geht raus und was bleibt unter uns. Ja? Und das sind sehr, sehr stringente und sehr auch klandestine, aber auch sehr wirksame Mittel, zum Beispiel sich gegenseitig abzusprechen, was geschehen ist. Um jetzt wieder ein bisschen friedlich zu sein, immer wieder hören wir auch, dass Menschen aus dem ausbrechen. Und was ich immer wieder gemerkt habe, ist, dass bei KollegInnen, die diesem Code of Silence nicht folgen, sondern daraus ausbrechen, dass die sozusagen als schwarzes Schaf etikettiert werden in der Gruppe und nicht die, die das gemacht haben. Es war immer wieder, wie ist das nach draußen gedrungen? Das ist das mein, also Kameradenverrat oder Kollegenverrat ist die Todsünde in der Polizeikultur.
Das ist etwas, was aktuell ja auch der Polizist, der Kriminalhauptkommissar Oliver von Dobrowolski nochmal artikuliert hat, dass er, weil er sich immer wieder als lautstarker Aktivist für eine bessere Polizei einsetzt, Drohschreiben bekommen hat Anfang April und eine echt aussehende 9mm Patrone an seine Privatanschrift geschickt bekommen hat, wo er sagt, das kommt wohl aus den eigenen Reihen. Ihm werden Konsequenzen angedroht, wenn er nicht aufhöre, sich zu äußern. Schauen wir bitte noch mal auf einen Punkt, weil uns die Zeit so ein bisschen wegläuft. Auch die Polizei selbst gerät in den letzten Jahren offenbar zunehmend unter Druck. Vom Bundeskriminalamt wurde das letzte Bundeslagebild veröffentlicht im Oktober 2024 für das Jahr 2023. Da geht es um registrierte Gewalttaten gegen Polizisten und Polizistinnen. Und da sind die Fälle stark gestiegen. Polizistinnen und Polizisten werden Opfer von gegen sie gerichteter Gewalt in 105.708 Fällen. Auch das ein starker Anstieg. Und wenn wir uns an Silvester etc. erinnern, sind auch die Angriffe gegen Rettungskräfte und Feuerwehr nach oben gegangen. Ist das ein Problem, dass die Hemmschwelle da einfach gesunken ist, Herr Kopelke? Weil das sind ja Zahlen, die einen durchaus auch von der anderen Seite her ein bisschen schockieren.
Es ist gelungen, das Dunkelfeld zu erhellen. Das finde ich sehr gut. Viele Dienstherren haben sich rangemacht und haben gesagt, Polizistin, ihr müsst darüber sprechen, ihr müsst berichten, dadurch haben wir einen Anstieg der Zahlen. Ich finde in den Zahlen viel dramatischer, dass die Zahl an Verletzungen und schweren Verletzungen gestiegen ist und die Länge an Krankenhausaufenthalten. Also wir sehen auch die Qualität an Gewalt gegenüber Vollzugsbeamtinnen und Beamten ist gestiegen. Die jährliche Veröffentlichung ist ganz wichtig, um zu erkennen, ob es einen Trend gibt. Im besten Fall gibt es sogar Analysen und Gründe, denen man was entgegensetzen kann. Ich nehme wahr, dass das Arbeiten extrem anstrengend geworden ist. Sie kommen nicht mehr so an die Menschen ran, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und deswegen ist meine Bewertung, es ist auf der Straße in Deutschland wesentlich rauer und es ist auch gewalttätiger. Und das ist eine Folge, dass das natürlich die Ersteintreffenden in der Regel spüren. Und das sind Polizistinnen und Polizisten oder Rettungshelfende und so weiter.
Und die Bilder von Silvester waren ja eindrücklich, Herr Dregger.
Ja, wir haben in Berlin im Durchschnitt 29 Angriffe pro Tag gegen Polizeibeamte. Deutschlandweit, die Zahl ist genannt worden, sind das im Durchschnitt etwa 305, wenn ich richtig rechne. Und erzählen Sie mir jetzt nicht, das sei Gewalt, die sich gegen die Polizei richtet, weil die Polizei sich selbst gewalttätig benimmt. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine Verrohung und es ist wichtig, dass wir überhaupt mal uns hinter die Polizei stellen, damit wir überhaupt noch Polizistinnen und Polizisten für diese Aufgabe gewinnen können. Denn die sind ungeheuer notwendig, um Sicherheit, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Und ich plädiere dafür, dass wir den Blick weiten und erkennen, dass nicht die größte Gefahr für diesen freiheitlich-demokratischen Grundstaat von dem Staat und seinen Dienern selbst ausgeht.
Das habe ich aber auch nicht so verstanden.
Nein, weiß ich. Habe ich auch nicht unterstellt, dass ich es sage. Aber ich sage es mal mit dieser Überspitzung. Sondern, dass er selbst angegriffen wird und vor allen Dingen diejenigen, die in der ersten Reihe für ihn stehen.
Deswegen sprechen wir den Punkt ja auch an, Herr Bär.
Es ist gut, dass wir jetzt über Statistiken sprechen. Nur, leider Gottes, sind die Zahlen, die Sie eben noch mal reproduziert haben. Ich habe auf dem Herweg überlegt, welche Vokabel ich dafür nehme. Ich finde es unaufrichtig, was Sie mit dieser Statistik betreiben. Denn die beiden Zahlen, die die Statistik in die Höhe treiben, sind Paragraph 113, 114. 113 ist Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, 114 Angriff auf. Beim Widerstand ist überhaupt nicht sicher, ob Gewalt angewendet wird.
Also da muss man sich die Zahlen genauer angucken.
Genau. Mhm. Tätlicher Angriff auf, ist nicht die Wirkung entscheidend, ob der Polizeibeamte verletzt wurde, sondern die Intention. Beides sind die Säulen, die radikal in die Höhe gehen und wir haben überhaupt keine Information darüber, wie viel Opfer im Sinne von physischer Beschädigung da sind. Das sind einfach Straftaten, die angezeigt werden, die Nicht-Kooperation beinhalten, die Widerständigkeit beinhalten, die vielleicht anderes beinhalten, aber die keine Gewaltstraftaten sind. Die fallen aber alle in die Gewaltstatistik und das finde ich unfair und unredlich. Ich frage mich, warum niemand drauf kommt, diese Zahlen zu hinterfragen. Denn ja, wir tun keinem wohl dabei, wenn die Eltern zu Hause hören, was, so gefährlich ist der Beruf, das ist ja ganz, hier.
Also die Zahlen sind, aber das hat Herr Kopelke ja auch gesagt, trotzdem sind auch die Zahlen gestiegen offensichtlich.
Na hier, Megavo-Studie, 89% der Befragten sagen, dass sie nie mit körperlicher Gewalt, mit Waffen oder gefährlichen Gegenständen konfrontiert. 89% haben die schwersten Gewaltstraftaten nicht. Wir haben diese Schwere
nicht. Das
haben
wir aber auch nicht behauptet, wenn ich das kurz einschieben darf.
Dass alles schlimmer wird. Und
dass die Zahlen nach oben gegangen sind, haben wir gesagt. Ja, das, was wir zumindest augenscheinlich in Berlin auch gesehen haben an Silvester, waren mehr Angriffe. Ne? Das ist das zumindest, was man
Zahlen
sieht.
Zahlen kann man halt jonglieren. Und ich plädiere dafür, das erstmal runterzubrechen und sich nüchtern anzugucken, über was reden wir da eigentlich.
Sehr gerne. Aber ich muss klar und deutlich sagen, Straftaten wie Widerstandshandlungen, die können wir ja nicht aus der Statistik fallen lassen.
Aber aus der Gewaltstatistik können
wir das. Ja, bitteschön, wir können das ja auffächern. Es wird ja auch aufgefächert, es ist ja gar nichts Neues, was Sie erzählen. Es behauptet auch niemand, dass es alles Gewalttaten sind. Also ich behaupte das nicht.
Natürlich.
Ich kenne auch niemanden, der das behauptet. Aber es sind letztlich Widerstandshandlungen und darüber hinausgehende Gewalttaten. Und man muss sich ja mal sagen, das sind die Organe dieses Rechtsstaates, gegen die da Widerstand geleistet wird. Ich frage mich eigentlich, mit welcher Begründung eigentlich? Die können ja auch mal folgsam sein. Wie können Sie es eigentlich wagen, gegen einen Polizeibeamten, der Organ dieses Rechtsstaates ist und der auch rechtsstaatlicher Kontrolle unterliegt,
ich will mich in Ihr Menschenbild
zu erheben, aber ich finde, das ist unangemessen und ich finde, das müssen wir auch deutlich sagen. Unsere Erwartungshaltung ist, dass die Menschen den Anordnungen der Polizei Folge leisten und wenn ihnen das nicht gefällt, dann müssen sie sich bitte gerichtlicher Hilfe bedienen, aber nicht körperlicher Widerstandshandlung oder darüber hinausgehend.
Aber Herr Dregger, ich glaube, das ist es, was Herr Bär sagen wollte. Es ist gar nicht unbedingt Widerstand und körperlich und gewalttätig.
Ja, ich kann Ihnen ja mal berichten, die Widerstandsverfahren, die ich so in den letzten Jahren vor allem gemacht habe. Das waren Mandantinnen und Mandanten, denen vorgeworfen wird, sich mit der Hand an die Straße angeklebt zu haben.
Also wir halten auf jeden Fall fest, die Zahlen muss man sich ganz genau angucken. Herr Kopelke, Sie wollten noch mal reagieren?
Ja, ich fand gut, Herr Bär hat gesagt, lassen Sie uns über Zahlen, Statistiken sprechen, weil man die nach links oder rechts interpretieren kann und da kann man immer feiner und besser werden. Aber es gibt etwas daran, was mich umtreibt. Und zwar, dass wir zunehmend selbst Spenden sammeln, weil die Familien von Polizistinnen und Polizisten nicht über das Fürsorgesystem und die entsprechenden Landesgesetze abgesichert sind. Das ist etwas, was uns umtreibt und was viele Polizistinnen und Polizisten beschäftigt. Und bei der Frage, will ich mich jetzt statistisch unterhalten oder will ich mich über sozusagen Fälle von Widerstand und die rechtliche Auslegung, mein Part in dieser Rolle ist, auch das anzusprechen, weil das etwas ist, was veränderbar ist. Und das muss man tun, weil wir sehen, dass es einfach an der Stelle nicht gut aus Sicht der Polizei geregelt ist, wenn es um unsere Familien geht, wenn sie sich auf so unsicheres Terrain wie in den Polizeialltag begeben. Und ich glaube, das dürfen Zuhörerinnen und Zuhörer und auch Anwesende hier auch nochmal hören.
An dieser Stelle muss ich, so leid es mir tut, in die Schlussrunde gehen. Ein kurzes Statement von jedem von Ihnen, was Sie mitnehmen aus dieser Runde. Herr Auffurth, wollen Sie anfangen?
Ja, danke, dass ich anfangen darf. Ich würde tatsächlich ganz gerne einen Punkt ganz kurz noch ansprechen. Wir haben hier ein rein weißes Podium.
Rassismus.
Aber das Thema Rassismus. Und das ist, wenn man es sich einfach anschaut, die Fälle getöteter Personen durch polizeilichen Schusswaffengebrauch, dann fällt das ja schon auf, dass nicht weiße Personen da deutlich öfter von betroffen zu sein scheinen als weiße Personen. Es gibt dazu Untersuchungen, wie Polizeibeamte in Situationen, in Konfliktsituationen reagieren. Und da wurde tatsächlich festgestellt, der sogenannte Shooting Bias, dass Polizeibeamte auf Personen in vergleichbaren Situationen schneller schießen, wenn die eine dunkle Hautfarbe haben. Und das ist ein Thema, dass Rassismus in der gesamten Gesellschaft vorhanden ist und dass es natürlich auch in der Polizei vorhanden ist. Das ist ein Thema, was hier leider etwas zu kurz gekommen ist und wo ich denke, dass sich die Polizei ernsthaft damit auseinandersetzen soll.
Aber es ist keine deutsche Studie und keine deutsche Forschung. Es ist eine
amerikanische.
Genau, eine amerikanische mit einer anderen
Polizei,
mit einem anderen Ausbildungsstandard
genau.
Und einem anderen Schießverhalten von Polizisten.
Wir haben auch gar keine weiße Polizei mehr in Berlin. Der Bevölkerung das vollständig entspricht.
Also diesen ganzen Aspekt haben wir jetzt nicht mit drin, das ist richtig. Mhm. Deshalb noch
ich hatte nur ganz kurz, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass, weil das mir schien, das Podium mir doch relativ konstruktiv, dass da jetzt nicht direkt mit einer Abwehrhaltung kommt, sondern dass da vielleicht auch mal ernsthaft darauf angegangen wird.
Grundsätzlich hier sicherlich
diese nicht. Die üblichen Abwehrreflexe kommen.
Das ist kein üblicher bisschen, Zuhörern mitzuteilen, wo die Studie nicht gemacht wurde. Und wenn Sie über die deutsche Polizei sprechen wollen, die 16 Landespolizeien, 3 Bundesbehörden, da muss man dafür Elemente finden. Das, finde ich, ist fair und ist keine Abwehrreaktion.
Aber sicherlich ist das ein Thema, über was wir dem Zusammenhang auf jeden Fall auch besprechen kann und sollte.
Ich glaube auch, dieser Aspekt des strukturellen Rassismus muss besprochen werden und analysiert werden, insbesondere was Strukturen sind, die dazu führen. Das ist unbedingt an der Zeit. Trotzdem halte ich diesen Shooting Bias nicht als gutes Referenzkriterium, um eine deutsche Polizei sozusagen zu belangen. Ich würde mir tatsächlich, wenn ich nach vorne blicke, wünschen, dass PolizistInnen nicht nur in der Ausbildung, sondern auch während ihrer Dienstzeit mehr Raum für Reflexivität gegeben wird. Also mehr Reflexionsmöglichkeiten, damit sie nicht alles in sich hineinfressen müssen und im Tunnel landen, wenn sie in bestimmten Dienststellen sind, sondern rauskommen aus dem Hamsterrad, um dann nicht sich immer dahinter verstecken zu müssen, dass sie das Gewaltmonopol ausüben dürfen. Das ist zu wenig. Also ich würde mir mehr sich kümmern um die Reflexionsfähigkeit der Polizei, um da adäquater handeln zu können.
Herr Träger.
Also ich möchte 2 Bemerkungen machen. Erstens sind die Diskussionen, die Themen, die wir hier diskutiert haben, alle in der Politik, auch in der politischen Arena, auch im Parlament angekommen. Sie werden exakt so im Innenausschuss auch des Abgeordnetenhauses von Berlin geführt, auch mit den unterschiedlichen Nuancierungen. Das heißt, es wird transparent diskutiert und es werden Sachverständige angehört und auch der Polizeibeauftragte und Ähnliches. Deswegen kann man jedenfalls sicher sein, das Thema wird nicht negiert, unter den Teppich gekehrt. Das Zweite, das mir wichtig ist, und das haben Sie eben, Herr Kobelke, angesprochen, ist, dass der Dienstherr sehr häufig seiner Fürsorgepflicht gegenüber den Polizeibeamten nicht in ausreichendem Maße nachkommt. Ich kann das deswegen sagen, weil ich Polizeibeamte, die in diesen maroden Schießständen schwer krank geworden sind, anwaltlich vertreten habe bis zum Kammergericht, wo wir es dann lösen konnten. Da werden auch Fehler in einer großen Behörde gemacht. Und das ist sicherlich kein Einzelfall. Solche Fehler passieren. Und deswegen ist es ungeheuer wichtig, dass wir nicht nur darüber reden, wie Herr Koppel gesagt, sondern auch Folgerungen ziehen lassen im Interesse der Beschäftigten der Polizei. Fürsorgerecht, Landesbeamtenversorgungsrecht, Dienstunfallrecht, auch das Beraten durch Anwälte, wenn Polizeibeamte dann zum Gegenstand von Ermittlungen kommen sind. Denn die fühlen sich häufig, wenn es dann hart auf hart kommt, alleingelassen.
Herr Kopelke.
Wir haben gute Polizistinnen und Polizisten, wir haben demokratische Polizistinnen und Polizisten und wir haben um uns herum sehr viel engagierte Menschen, die wollen, dass die Gesellschaft mit einer guten demokratischen Polizei zusammenarbeitet. Deswegen wünsche ich mir, dass man nicht nach Vorfällen Panels bildet und so weiter, sondern auch in den Zeiten dazwischen, damit es einen guten Austausch zwischen Polizei und der Gesellschaft gibt.
Und das Gute ist, wir haben dieses Panel ja tatsächlich vor dem Fall Lorenz geplant. Das war unser RBB 24 Inforadio Forum, Polizei zwischen Gewaltmonopol, Gegengewalt und Bürgerrechten. In Kooperation mit der Amerika-Gedenkbibliothek hier in Berlin es diskutierten Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Burkhard Dregger, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Raphael Beer, Professor für Polizeiwissenschaften und Einar Auffurth vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein. Vielen Dank und für die Moderation verabschiedet sich Miriam Meinhardt. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.